Laberlümmel, der Corpo Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Hörst dir rein.
Ja, JP.
Hallo, Tom.
Servus.
Schön, dass du hier bist. Ich habe heute Tom Heinrich zu Besuch von Cor Westfalia Berlin. Schön, dass du den weiten Weg hier hingefunden hast. Ist ja heute Morgen mit dem Zug hin und nachher mit dem Flugzeug wieder zurück.
Ja, macht man ja so an einem Tag.
Ja, er ist schon, freut mich sehr, sehr, sehr engagiert. Ja, du bist auch der erste grüne Cor-Student, den wir hier in der Sendung haben.
Und dann kriegst du gleich mich ab, du armer, armer Mensch.
Und das, obwohl ich mal Hausverbot bei euch hatte.
Ja, Gott, vor 10 Jahren, Herr Gottmann, kurze Wegs nochmal. Mal sehen, ob sich ja jemand daran erinnert.
Schön, schön. Ja, ich freue mich auf die heutige Sendung. Wir haben, glaube ich, ein paar sehr spannende Themen, weil du hast ja auch einen sehr abwechslungsreichen Lebenslauf hinter dir. Du hast ja auch einige Studiengänge erfolgreich abgeschlossen. Du bist in einem spannenden Berufsfeld unterwegs, hast in Corona viel erlebt und viel in deinem Bund ja auch gemacht. Was ja, glaube ich, hast ja auch erzählt, was ja mal Kassenwart.
Ich war mal Dachverbandskassenwart, ja.
Wie war das?
Das schlimmst-schönste Jahr, was ich jemals hatte.
Schlimmste oder schönste?
Schlimmst-schönste.
Okay.
Kennst du das kaputt reparieren?
Mhm.
Das ist Synonym dafür, dass ich es ungefähr genauso versucht habe. Halt mit, damals war ich, glaube ich, war 2012. Da war ich 22. Hast du das gesamte Kapital, die gesamte Kasse des gesamten Dachverbands bekommen.
Mhm.
Und du glaubst gar nicht, was da alles auf einen zukam. Also das rückblickend oder retroperspektiv, wie man ja so schön im Neudeutschen sagt, ich würde es nicht nochmal machen.
Warum?
Weil du einfach mit 22 dafür nicht gestanden genug bist. Du brauchst eigentlich so eine große Resistenz, was an Subintelligenz angeht. Nicht einfach so nach der Arbeit, okay, ich bin fleißig, ich kann das alles durchziehen, ich kann das abarbeiten. Nein, du brauchst auch mal wirklich so Resilienzen, wo du sagst, okay, ich setze mich jetzt hier hin, ich höre mir das alles an und dann versuche ich niemanden totzuschlagen. Einfach alleine aus dem Grund, weil jede Stadt hat irgendwie eine andere Sphäre, hat einen anderen Zuständigen, hat andere Bräuche, hat andere Sachen. Jeder hat da irgendwie eine Spezialität und das alles unter einen Hut zu bekommen. Manometer. Ich bedanke mich immer noch bei den alten Herren, die mir damals mit 22 dann doch auch die stille Stütze gegeben haben und mir gesagt haben, hey, keine Sorge, mach das Ding. Wenn du Hilfe brauchst, wir sind da. Das sind Juristen gewesen, das sind Wirtschaftsprüfer gewesen, das sind alles Mögliche. Das war wunderbar. Das war sehr, sehr gut von meinen Leuten und ich bin unendlich dankbar bis heute dafür.
So oft so im Privatleben oder beziehungsweise im ehrenamtlichen Bereich ist das eigentlich egal, welchen Background die Leute haben. Irgendwie können sie es plötzlich nicht mehr oder machen es falsch und dann passieren so Fehler, die sie dann ihren Klienten im normalen Leben niemals empfehlen würden.
Oh Gott, ja. Oh Gott, definitiv ja. Aber trotzdem, es war eine sehr, sehr witzige Zeit auch. Du hast halt einfach, du bist rumgekommen, du hast extrem lustige Sachen erlebt. Ich kann mich noch erinnern, es kommen manchmal Briefe nicht an, Rechnungen werden nicht bezahlt, irgendjemand geht in Einspruch, du schickst Mahnungen raus und am Ende des Tages war ich bei den 3 großen Kösener Städten und habe privat die Mahnungen alle verteilt. Da gibt es Geschichten, aber die erzähle ich ein anderes Mal, sonst würde heute das den Rahmen alles sprengen.
Ist das so wie in Amerika mit diesen privaten Sheriffs, die dann die Zustellung machen? So?
Nach dem Motto, ihr habt das jetzt zugesendet bekommen, ich habe es übergeben, ihr habt es angenommen, also bei aller Liebe, jetzt könnt ihr es nur noch verlieren.
Na Wahnsinn, daran kann man ja nur wachsen, oder?
Ja, natürlich. Man muss ja auch wachsen.
Aber ist doch bei euch im Kösener doch so, dass zum Beispiel der SC doch, glaube ich, das höchste Gremium ist, ne? Also sozusagen.
Das höchste Gremium in der Stadt, ja.
Okay.
Jede Stadt, also jede Unistadt hat ihren eigenen SC. Es gibt natürlich auch diese wunderbaren Spielenzien, wo es nur einen Kösener Chor gibt. Bestes Beispiel Potsdam.
Mhm.
Die haben dann sowohl ihren Chorkonvent als auch ihren SC in einer Sitzung, die sie da durchrutschen können. Ist eine ganz gute Sache. Es gibt aber halt auch größere SCs, München, Berlin etc. pp., Göttingen, Heidelberg, wo du halt dich dann wirklich nach dem CC, bei uns in Berlin ist es meistens Donnerstag, einmal im Monat triffst und die gesamten Sachen durchgeht. Dann gibt es natürlich noch den Dachverband Bad Kösen, den OKC, da werden dann alles Mögliche, was wirklich von höchster Wichtigkeit und nur von ganz, ganz oben bestimmt werden kann, halt auch besprochen, abgestimmt und durchgesetzt am Ende des Tages.
Ist ja ein ziemlich föderales System, ne? Also ich meine, also anders, als ich es bei anderen Verbänden kenne. Es gibt ja auch ziemliche Top-Down-Geschichten, wo der Verband sehr bestimmend ist und praktisch der Konvent nicht, sagen wir mal, die gleiche Position hat, wie das bei euch, bei den Kösern der Fall ist. Ich meine, es ist ja schon bei den Weinheimern ja schon mal anders.
Wie meinst du anders?
Da ist es ja, glaube ich, so, dass das Verbandstreffen in Weinheim beziehungsweise dort die Konvente, die dort stattfinden, glaube ich, höchstes Beschlussgremium sind und das ist auch praktisch eher hierarchisch ausgestrahlt. Und
so ähnlich ist es ja auch bei uns. Die Sache ist, der Kösner ist die höchste Instanz. Aber der Kösner kümmert sich nicht um alltägliche Kleinigkeiten, die man auf dem CC oder in unserem Fall auch größtenteils auf dem SC regeln kann. Da ist einfach der Kösner außen vor, die sagen sich, Leute, kümmert euch selber drum. Und so kommt es auch zum Beispiel zustande, dass der Kösner, also die Kösner-Kors, die jeweiligen Städte, ihre eigenen Bräuche haben, ihre eigenen, ja, Tätigkeiten durchziehen.
Und dann seid ihr auch mal in der Rudelsburg, ne?
Ja. Yep.
Auch schön.
Wunderbar.
Grüße also, an Timo von Kreiz gehen raus.
Ja, also kann man auch wunderbar mal so privat hingehen. Und auch die Saale-Region, wunderbare Weinregion, kann ich auch alles nur empfehlen.
Ja, es ist eine geile Ecke da hinten. Lass mal ein bisschen über deine Verbindung sprechen, über Westfalia Berlin. Worin unterscheidet ihr euch denn von anderen Kurs?
Wo wir uns von anderen Kurs unterscheiden können, also das kann ich, da nutze ich die Worte eines Chorbruders von mir, der in drei Bünden aktiv war und in drei Kurs aktiv war. Und er sagte, egal wo du warst, egal wie und was du erlebt hast, in welchen Städten, Westfalia Berlin ist das familiärste Chor, was es überhaupt gibt. Andere Chors haben öfters mal solche kleinen Gruppchenbildungen. Es bilden sich Parteien auf dem FCC, auf dem CC, alles Mögliche aus. Bei uns gibt es das nicht. Mhm. Bei uns, wir sind keine Einzelkämpfer. Wir kommen zusammen, wir streiten, ja. Man geht sich auch mal wirklich tief, tief in Debatten rein. Das kann auch manchmal bis Mitternacht dauern bei uns, aber es geht relativ friedlich danach weiter. Also nimmt niemand jemanden Groll. Das hängt zu einem damit zusammen, dass wir relativ klein sind. Mhm. Natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel mein liebes befreundetes Franconia München vergleiche, die irgendwo bei fast 300 alten Herren rumhängen und wir mit insgesamt fast nur 120 Leuten, dann kann ich da ja nur sagen, meine lieben Münchner Franken, weil das bei euch irgendwo eine Partei entsteht, kein Wunder, ihr seid so riesig, wir kennen das einfach von unseren Dimensionen nicht. So.
Was findest du denn besser? 300 alte Herren oder 150 alte oder 120 alte Herren im Bund haben?
Kommt drauf an. Also wenn du 300 alte Herren hast, dann hast du natürlich erstmal eine viel größere Finanzkraft dahinter. Aber nee, ich mag meine kleine Schwendnerstraße 13 so, wie sie ist. 120 alte Herren, ja klar, wir bräuchten mal wieder ein paar mehr Nachwuchs, wir bräuchten ein paar mehr stärkere Zahlen.
Woran liegt das? Ich meine, es ist ja Berlin, also es ist eine...
Berlin ist halt schon alleine, die Stadt ist eine Konkurrenz zu uns. Ja, Berlin ist ein sehr, sehr linkes Loch, wie man so schön sagt. Es gibt ja diese wunderbare Meme-Seite auf Instagram, Shithole Berlin. Stimmt alles, was dort drin ist und das ist sogar noch teilweise untertrieben.
Das ist vom Alexander, der auch schon hier
im Podcast war. Der war hier?
Ja.
Oh Gott, ja Gott, Kruzifix nochmal. Ja, nein, aber du hast halt einfach in Berlin die Ablenkung. Berlin ist erstmal gigantisch. Du warst ja schon mal in Berlin bummeln. Du weißt ganz genau, die Häuser sind ewig weit voneinander entfernt. Größtenteils muss man mit einem Taxi hinfahren.
Das war wie im Ruhrgebiet bummeln. Wirklich, es ist ja so, wir haben ja, also wenn man hier die Ecke Düsseldorf und so weiter sich anguckt, mit den weiteren Städten wie Bochum, Duisburg, Essen, wo ja auch überall Verbindungen sind, nicht so viele. Aber also im Kern kommt das ungefähr auf die gleiche Population natürlich. Und auf die gleichen Verbindungszahlen ungefähr raus. Und du bist ewig unterwegs. Und das war in Berlin auch so. Und das war halt einfach mal so, es gab mal immer die Ecken, da konntest du dann so 3-4 Verbindungen relativ fußnah abbummeln, aber da musstest du wieder ins Taxi steigen.
Hängen und dann die nächste Insel anfahren.
Ja, und vor allem, weißt du, Berlin ist eine Hauptstadt und dann fahren ab 23 Uhr, 24 Uhr die S-Bahn nicht mehr.
Genau.
Ja, dann kommst du noch nicht was mehr nach Hause.
Ja, willkommen in Berlin. Hier will ja auch der liebe Mensch mal schlafen.
Ja. Das haben wir gemerkt.
Ja. Nein, aber dann gibt es auch noch die Sache, wir haben nicht eine einzige Universität. Ja, ich weiß, Maximilians-Universität, LMU und so weiter, die Technische Universität München. Es gibt auch in München sowas, aber nennen wir mal eine Stadt, wo es mehr als 5 Universitäten in Deutschland gibt. Mhm. Und zwar öffentliche. Wenn ich jetzt die privaten mit dazu nehme, hast du in Berlin knapp 100, wenn nicht sogar mehr. Also 100, von denen ich weiß.
Ja. Hast du die Situation, dass, sagen wir, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem Kaigas, der von der Humboldt-Uni kommt und jemand, der von der Freien kommt? Also merkt man das direkt schon? Also ist das schon so ein bisschen jeden Tierchen sein Pläsierchen? Oder?
Ja, kann man schon so machen. Also du wirst dich totlachen. Die offenen, also die wirklich geistig am offensten Leute sind von der Technischen Universität, von der TU.
Ja, die sind ja immer based, ne? Ja, also Ingenieure,
Physiker. Ground-based, ja, nicht jeder Physiker und nicht jeder Mathematiker ist ground-based. Es sind manchmal ziemlich abgespacede Menschen dabei. So, und dann hast du halt auch noch die Juristen, die findest du meistens von der FU vor wieder, wenn du in unseren Kreisen unterwegs bist. Aber dann hast du halt auch noch solche verrückten Sachen wie Soziologie, die kommen dann halt, oder Soziologie und Politik, die kommen dann meistens von der HU, was ich mitbekommen habe. Und das ist dann halt schon wieder was sehr Interessantes, weil die HU war ja früher die Ost-Uni. So, und die hatte halt in Ostteil Berlins ihre Möglichkeiten, ihre gesamten Fakultäten dort aufzubauen, wurden natürlich nach der Wiedervereinigung übernommen. Und zum Beispiel, also das Hauptgebäude der HU liegt in Mitte. Wer weiß, das ist genau auf der Museumsinsel. Und die Physik der HU, die liegt in Adlershof. Das ist ungefähr eine Dreiviertelstunde von dort entfernt. Mit der S-Bahn, wenn du Glück hast, wenn sie durchfährt. Wenn nicht, Spaß, da bist du 1,5 Stunden dorthin unterwegs. Ja. So. Und unsere kleine Hütte oder unser kleines wunderschönes Haus in der Schwendnerstraße 13 liegt, oder besser gesagt, ist das einzige Haus, das ich kenne, das wirklich auf dem Campus einer Universität steht. So. Und ich hatte als Fuchs das riesige Glück und als Aktiver auch, ich habe mehr oder minder das Fenster aufgemacht und konnte in meinen Hörsaal springen. Weil in der Taku-Straße war dann meine Physik unterlegen und dort durfte ich studieren, durfte ich die schönsten und auch mit teilweise die schlimmsten Stunden meines Lebens verbringen. Und warum die schlimmsten Stunden? Ich sag mal so, du kannst dir mal Thermodynamik 1 Buch, also das Thermodynamik 1 Buch holen, das an jeder deutschen Universität in der Physik ausliegt. Mhm. Dort drin steht Planck, Einstein, von Laue und Co. haben alle versucht, Thermodynamik zu verstehen. Kein einziger hat es wirklich geschafft.
Ja, das macht es ein bisschen schwierig. Aber lass mal an dieser Stelle mal kurz Cut machen, damit ich dich mal richtig vorstellen kann, wer heute hier vor mir sitzt. Also mein heutiger Gast ist Tom Volker Heinrich, Core-Student, Mitglied bei Core Westfalia Berlin, ist Physiker, Energieexperte, langjähriger Projektentwickler und jemand, der in seinem Lebenslauf eine ungewöhnliche Verbindung aus Wissenschaft, Bauleitung, Energiepolitik und Verbindungsleben vereint hat. Ein Core-Student, Alpinist, als Berater Unternehmen dekarbonisiert und gleichzeitig eine Core-Geschichte mitträgt, deren Wurzeln bis ins frühe 19. Jahrhundert zurückreichen. Schön, dass du da bist.
Danke nochmal.
Lass mal ein bisschen noch über deinen Bund sprechen. Viele Cores, die haben ja einen inneren Kern, der erst nach Monaten sichtbar wird. Welches Wesen von Westfalia hast du erst relativ spät verstanden und warum ist es dir eigentlich heute noch wichtig?
Es ist ziemlich schwer, das zu wirklich so schnell zu beantworten. Uff. Ja. Kannst du die Frage vielleicht ein kleines bisschen anders formulieren? Der innere Kern, ja, es gibt immer diese Leute, die immer da sind. Ja, sie meckern. Ja, sie stehen mit Rat und Tat zur Seite. Und ja, sie packen immer mit an. Diesen Kern gibt es bei jeder Verbindung. Mhm. Den erkennst du auch relativ früh. Später bin ich sogar selbst zu diesem Kern geworden, weil ich zurzeit bei uns immer noch der Sekundant bin. Seit, schlag mich, ja, so gut ungefähr 4, 5 Jahren. Und das hat eigentlich der Sinn dahinter, dass wir, ja, wir sind einfach mit Herzblut dabei. Und das ist so eine Sache, die du erst relativ spät verstehst, wie viel Herzblut du in eine Sache reintun kannst. Ich meine, du bist Vater. Für dich sind deine beiden Kinder das Höchste, was es gibt.
Definitiv.
So. Eben.
Wie ist das denn eigentlich so, wenn ihr euren SC dann habt in Berlin? Ich meine, du bist ja aus dem Grünen, also, ja, ist ja der grüne Kreis vertreten, ist in Berlin der schwarze Kreis ist vertreten.
Richtig.
Der blaue Kreis ist, glaube ich, auch vertreten.
Ja.
Und
mir geht's wieder nicht besser. Marcia, blau, Westfalia, grün, wieder, also VT in diesem Fall, Vandale Teutonia, Magdeburger Kreis oder beziehungsweise Magdeburger Kartellverband, nicht Normannia, schwarz und besser die Borussen oder die Preußen, an das süddeutsche Kartell angegliedert, beziehungsweise wir bezeichnen sie immer noch liebevoll Mausgrau. Ja, das sind unsere großen, also das sind unsere Jungs.
Ist da alles vertreten? Wie ist das denn so, wenn ihr neu aufeinander trifft?
Naja, ist nicht alles vertreten. Es fehlt der weiße Kreis zum Beispiel. Und Violett gibt es ja seit ein paar zerquetschten 1000 Jahren gefühlt nicht mehr. Wie das ist, wenn wir, Entschuldigung, wenn wir aufeinandertreffen? Ja, du, ja, es ist so schön, 5 Leute in einem Raum, 20 verschiedene Meinungen. Und so genau kannst du es dir vorstellen. Früher hieß es so, ein Verband sie zu knechten, aber in der Wirklichkeit ist es eher, man hat da wirklich gnadenlose Auseinandersetzungen, die man versucht, also wo man wirklich seinen Standpunkt versuchen muss durchzubringen. Kleines Beispiel, wir haben erst vor kurzem unseren eigenen Command wieder erneuert und es gab sehr, sehr, sehr viele Auslegungsgeschichten, wie man das richtig zu formulieren hat. Ich bin ja eher der Hands-on-Mensch, sorry, ich habe kein Jura studiert, aber wenn mir dann ein Jurist anfängt zu erklären, und zwar sachgenau erklärt, dass eine gewisse Formulierung extrem wichtig ist, weil sie, wenn du das Komma an eine andere Stelle setzt, was vollkommen anderes bedeuten kann, was ich überhaupt nicht sehe, weil ich lese das Ding einmal, okay, hab die Aussage, ich verstehe es so und so. Und dann sagt der eine oder andere, nee, wenn du das Komma dahin setzt, bedeutet das was vollkommen anderes. Und dann denkst du so, puh, jo, das muss man alles beachten. Und da versucht man das so konstruktiv zu gestalten, wie es nun geht. Aber in Möglichkeit, wir führen alle eine gewisse Hassliebe miteinander, aber das macht jede Generation unter sich selber aus. Ich gehörte zum Beispiel mal zu einer Generation an, wo wir uns sehr gut mit Vandal der Teutonia verstanden haben, später mit Borussia. Mit Normannia war das immer so eine, ja, so ein kleines bisschen, naja, nichts Warmes, nichts Kaltes. Und mit Marcia, ja, die Jungs sind eigentlich ganz gut drauf, aber mein Gott, es ist immer der Kampf um den Platzhirschenstamm.
Ja, kann ich mir gut vorstellen, ne?
Ja.
Ich meine, diese Reibung, die du ja auch hast, was war denn so etwas, was dich am meisten herausgefordert hat? Also da, wo du auch wirklich sagen würdest, boah, das hat meine Haltung verändert, daran bin ich gewachsen. Also jetzt abgesehen von dem Kassenwartsamt.
Oh, von was bin ich gewachsen? Ja, das ist eine ziemlich gute Frage, von wenn ich zurückblicke, woran bin ich gewachsen? An dem Zwischenmenschlichen. Und vor allen Dingen, das hängt auch damit zusammen, dass wir so familiär aufgebaut sind bei uns in der Schwendner Straße 13. Du hast natürlich Leute, die du sofort magst. Du hast aber auch Leute, die kannst du auf den Tod nicht ausstehen. Das sind aber deine Chorbrüder und du weißt nicht, woher das kommt. Ich habe niemals jemandem Geld geklaut. Ich habe niemals jemandem die Tochter, die Frau oder den Sohn genommen. Dementsprechend gibt es da halt immer deine Zwängigkeiten und du sitzt dich dann einfach auch hin, musst dich mit diesen Leuten unterhalten und du versuchst das Beste. Nach innen könnt ihr euch streiten, dafür gibt es die Konvente, aber nach außen musst du als Einheit auftreten, weil jegliche Art von Schwäche, du wirst in jeglichen Kösen, wenn da irgendjemand vorbeikommt, du wirst gefühlt zerrissen und wir sind alles Raubtiere. Wir gehen aufeinander los, ja. Wenn ein Chorbesuch da ist, heißt das einer für alle, alle für einen. Und wenn du daran lernst, dass nicht du kleiner Mensch so wichtig bist, sondern die Gemeinschaft viel wichtiger ist, glaube ich schon, bist du ziemlich weit gekommen. Weil, hey, du kannst die Leute nicht einfach wie auf Instagram blocken oder du kannst nicht einfach gehen. Wir sind hier alle gemeinsam, wir machen das hier freiwillig. Mhm. Und wenn es uns nicht passt, ja, dann heißt es, kannst du das Band niederlegen und gehen. Punkt aus Ende.
Du hast ja im Vorgespräch auch gesagt, dass bei euch vor allem, ja, was ein bisschen das Wesen deines Bundes ist, ist die Erkenntnis, dass die Leute das ja auch freiwillig machen.
Ja.
Ne? Und dass es keine Kadettenanstalt ist, keine Offiziersausbildung ist, die dort stattfindet. dass es halt wirklich darum geht, Spaß zu haben. Warum, also wie ist es gekommen, dass du diese Einsicht bekommen hast oder beziehungsweise, dass der Bund das so lebt?
Uff. Wie bin ich zu der Einsicht gekommen, dass der Bund das so lebt? Relativ simpel. Du musst dich halt mit den Leuten zusammensetzen, die Bock drauf haben. Du musst mit den verschiedensten Charakteren zusammenkommen und ich habe das spätestens gelernt, als ich selber Fuchsmajor war, von 10 verschiedenen Leuten. Wovon einer eine, wenn ich mich richtig jetzt erinnere, Franzose war, der in Belgien lebte, der kein Wort Deutsch gesprochen oder der konnte ein bisschen Deutsch, aber nur sehr gebrochen. Und da hattest du aber auch alles andere dabei. Vom linken Querdenker, der sich auch das mal hier angucken möchte, zum extremen, ich sag jetzt mal, geschäftlich ambitionierten Menschen. Dann hattest du einen leisen, dann hattest du einen lauten, du hattest alles möglich dabei. Damit musst du arbeiten. Diese Leute wollen auch geformt werden und sind dabei, um auch Spaß zu haben. Wir sind hier, um eine gute Zeit zu haben. Das müssen wir uns auch immer noch drauf zurückerinnern. So. Und daran nicht zu zerbrechen, aber trotzdem alle irgendwie in eine Linie zu bekommen, das ist eine große Kunst. Und deshalb sage ich so, ich blicke jetzt zurück. Das ist, als ich Fuchsmajor war, 8 Jahre her. Wenn nicht sogar 10. Und wo die Leute jetzt heutzutage teilweise stehen, die da geblieben sind, dann denke ich mir so, wow, die haben alle, der eine hat ein Geschäft gegründet, der nächste ist jetzt Doktor von einem gewissen Fach, der nächste sitzt gerade eben irgendwo in Australien und macht das und die sind alle menschlich so gewachsen. Einer hat letztes Jahr geheiratet, das war eine der schönsten Hochzeiten, die ich gesehen habe und ich war so glücklich für den Jungen.
Mhm. Ja, es ist schön, diesen gemeinsamen Weg zu gehen.
Ja, natürlich.
Das ist halt der Preis, den man ja dann bezahlt, ist, wenn man dann filistriert wird und man ins Leben rausgeht, ne? Und diese Gemeinschaft nicht mehr da ist.
Nein. Die Gemeinschaft ist immer da. Die Gemeinschaft ist immer da. Das ist das so Schöne. Du bist halt jemand, du bist Teil einer Geschichte. Du bist nicht, also wir übergeben unsere Tradition nicht wie eine Feuerschale. Nein, bei uns fühlt es sich eher so an, du entwickelst dich immer selber. Und das ist ja auch das Schöne. Jede Generation entwickelt rein theoretisch das Rad neu, bleibt aber mit ihren Werkzeugen, denen wir ihnen in der Form unserer Tradition, unserer Hierarchien, unserer Ideen weitergeben. Du webst eigentlich einen kontinuierlichen Faden, den du da hast. Immer weiter. So. Und du bist Teil davon und du kannst immer zurückkommen. Und du hast diese wunderschöne Generationsgeschichte, du hast junge Leute dabei, du hast alte Leute dabei und das sind, ich kann es nicht anders sagen, es ist wirklich eine Form der zweiten Heimat, die man dort gefunden hat.
Ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München und besonders stark in NRW, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Dazu gibt es handgefertigte Schuhe, edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kowe. Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk.
Du hast ja eben noch ein schönes Stichwort gesagt. Und zwar, du hast ja von der Unterschiedlichkeit deiner Chorbrüder gesprochen. Mhm. Wenn ich an Chorstudenten denke, dann fallen mir das spontan ein.
Lass mich raten. Polohemd, kurze Hosen, Lederschuhe.
Rahmengenähte, maßgeschneiderte Rahmenschuhe.
Ja, und John Lobs. Ja, okay, John Lobs, ja, gut.
Genau. Schwedenjacke, ne? Eher als die Steppjacke, das ist ja dann eher so. Ja. Ne? So, und das sind ja auch so Kleidungsstile, die man vor allem, ja, sagen wir mal, in Städten wie Bonn vielleicht auch findet, in München. Aber wie macht ihr das bitte in Berlin? Ich meine, wie passt dieses Mindset in Berlin rein, weil bei mir war das so, ich habe mal 4 Wochen Praktikum in Berlin gemacht, 2011. Da hatte ich mit Vandalia Tontonia zu tun und ich bin halt durch Berlin gelaufen, hatte Steppjacke an, ich hatte eine rote Chino an, Segelschuhe, Hemd, Pulli und in Düsseldorf, Bonn oder München fällst du damit nicht auf. Da laufen so viele Leute laufen da so rum.
Ja. Kurze Berlin, Frage, bist du in Berlin damit aufgefallen?
Ich glaube schon, ja.
Wo warst du denn unterwegs, dass du in Berlin damit aufgefallen bist?
In den Straßenbahnen. Nein, ja, das ist auf dem Weg immer zum Praktikumsplatz halt sehr stark aufgefallen, weil ich war irgendwie so gefühlt der Einzige. Und ich bin einmal also von Lichterfelde West bis nach Karlshorst halt immer die anderthalb Stunden
Ach, gefahren. Ach du heilige Flotte. Dort, oh. Was hast du denn da gemacht?
Das war ein Praktikum im Deutsch-Russischen Museum Berlin-Karlshorst.
Oh,
ich habe Geschichte studiert.
Ja.
Und ich habe halt in Lichterfelde West mein Zimmer gekriegt. Und das war halt da eine kleine Weltreise. Das war ja so von
du, kann ich vollkommen verstehen.
Düsseldorf nach Dortmund, glaube ich, die Strecke.
Der Witz ist ja, also ich kann nicht für alle Berliner Kurs sprechen. Ja, natürlich, irgendwo hast du deine gewisse Uniform, irgendwo hast du deine Sachen und man sieht so Kleinigkeiten immer raus und in Berlin ist es ein bisschen anders. Du merkst ganz schnell, wer ist Zugezogener, wer ist irgendwie, wer ist hier Einheimischer, wer...
Gibt es die einheimischen Berliner eigentlich wirklich oder sind ja, die erfunden?
Nein, die gibt es wirklich, die okay. gibt es wirklich. Wir wurden noch nicht von allen Schwaben aus... Baden-Württemberg vertrieben. Oder besser gesagt, ich sage das in Form von wir, weil ich mit Ur-Berlinern halt auch teilweise aktiv war. Und ja.
Die haben immer so eine geile Berliner Schnauze mit diesen ganzen Sprichwörtern, die oh die Gott, dann haben.
Ja.
Und ich frage, wie lernen die das immer aus?
Ja, aber das Allerbeste war, ein Ur-Berliner hat mich mal gefragt, ob ich im Abitur Altgriechisch und Latein hatte. Und als ich das verneinte, meinte er so, ob ich überhaupt Abitur habe. Und ich meinte so, ja, hast du dich überhaupt mit der literarischen Auseinandersetzung von Günter Grass und allen Nachkriegsphilosophen der BRD und der DDR auch mal auseinandergesetzt oder hast du nur zwei tote Sprachen gelernt? Ja, war er baff. Muss ich aber auch zu sagen, ich habe in meinem Deutschabitur nicht die beste Note geschrieben, weil ich in einer freien Erörterung Herrn Grass... abgestumpft in den Boden eingerammt habe, weil das war das Jahr, als rauskam, dass er
beim Häuten der Zwiebel.
Ja. Oh ja, oh Gott, dieses Buch. Blechtrommel. Also wir mussten drei krass Bücher lesen und das war so schlimm. Keines dieser Bücher konnte... Nein.
Geht mir auch so. Ich habe die Blechtrommel oben. Ich habe sie jedes Mal angefangen zu lesen. Irgendwie nach dem ersten Kapitel habe ich wieder aufgehört. Also
du hast mehr als drei Seiten gelesen?
Ja. Und dann natürlich das Hörbuch habe ich dann auch nochmal versucht. Und dann habe ich dann auch faktisch an der gleichen Stelle wieder aufgehört zu hören wie vorher. Das ist da, wo der Opa, glaube ich, der auf dem Feld die Oma geschwängert hat, ne, auf der Flucht.
Ja.
Der ist ja dann unterwegs bei diesen, als diese Baumstämme über Wasser transportieren, diese Fährmänner da. Und da an der Stelle, wo der da rumfährt und wiedererkannt wird von allen, habe ich dann keinen Bock mehr gehabt, habe ich
ja,
auch gehört.
Denkst du auch so, ja. Ja, nee, aber. Ach. Also ich habe Abi in dem Jahr gemacht, wo mehr oder minder so auch das heiß diskutiert wurde, wie Günter Grass, ich nenne es den Schindbürgerlichen, Doppelsalto rückwärts hingekriegt hat und sich selber wie nennt man das nochmal, wenn er war ja in der Waffen-SS. Er war nicht nur Flugabwehrschützenhilfe jung, sondern auch wirklich aktiv.
Flakhelfer,
ja. Er war nicht nur Flakhelfer, sondern auch in der Waffen-SS. Und er hat sich ja selber die Unbedenklichkeitsgeschichte attestiert. Und als jemand, der in seiner aktiven Zeit teilweise so diffamierend auf andere Literaten und Philosophen der deutschen Kultur, also der deutschen Nachkriegsgeschichte gezeigt hat, da dachte ich mir auch so, Gott, wie kleinbürgerlich musst du eigentlich sein?
Das ist doch, glaube ich, auch bei Poschardt, ne? Wenn er sagt das doch auch bei Shitburger, ne? Als Beispiel, oder?
Ja.
Das kommt das da drin vor, ne?
Das kommt darin vor, genau. Und Poschardt sagt aber auch noch eine andere Sache, die ich in Berlin ganz, ganz liebevoll finde. Berlin ist ja ein wunderschönes linkes Nest, aber wenn du dich dort mal wirklich mit den Linken unterhältst, findest du ganz schnell raus, dass keiner von denen das Kapital in der nicht gekürzten Version gelesen hat. Die lesen das alle nur in der gekürzten Version. So, und das ist ein Unterschied, ja, von gut einem Drittel des Buches.
Ja, ist mehr die Frage, ob man das überhaupt lesen muss.
Natürlich. Natürlich muss man das lesen, allein aus dem Grund, es geht darum, nicht nur Meinungen frei nach außen zu vertreten, sondern auch sich mit diesen Meinungen auseinandersetzen zu können, was ein Grundgedanke des Kursstudententums ist. Wir sind generell unpolitisch.
Aber ich meine, wo Karl Marx war, die Trierer Tischgesellschaft, die ist ja auch ein Vorläufer von dem heutigen Chor.
Ja, und wir haben seinen Kommunismus auch gut übernommen, aber nur in einem einzigen Raum unseres gesamten Hauses.
In der Küche.
Exakt. Ja, komm, und die besten Partys enden eh alle irgendwann in der Küche.
Er muss ja auch.
Morgens früh um 8.
Das sind ja die besten Bereiche.
Ja, natürlich.
Die besten Gespräche, die beste Stimmung.
Es gibt Snacks, es gibt kühle Getränke. Wenn irgendjemand was kochen will, kann er schnell sich an den Ofen an den Herd stellen, nicht nur an den Ofen.
Ja. Es ist schon geil.
Nein, aber kommen wir mal zurück, weg von der Küche. Wenn du mich so fragst, sollte Marx in der ungekürzten Version in Deutschland zu lesen sein? Definitiv. Ungekürzt. Damit die Leute auch verstehen, was er da überhaupt alles schreibt. Denn sehr viele unserer, ich sag jetzt mal, sehr netten Ideologen, die meinen so, Verallgemeinerung beziehungsweise Gott, wie nennt man das nochmal? Die Vergemeinschaftlichung von Eigentum. Wenn du diesen Gedanken mal ins Perfide weiterdenkst, was ist das Letzte, was dir gehört?
Dein Gewissen und deine Haltung.
Oh mein Gott, ich gehe einen Schritt davor schon und sage, das ist das Letzte, was mir gehört. Das ist nämlich mein eigener Körper. Mhm. So, und ich bin Herr über den. Und wer das weiter verzieht, oder besser gesagt, wer sagt, jeglicher privater Besitz, wo ja dein Körper eigentlich mit dazu zählt, wenn du es ganz knallhart machen würdest, da, ja, hast du halt das große Problem. Ich mag meine eigenen Tätigkeiten tun, meine eigenen Entscheidungen treffen. Mhm. So, soweit es geht. Und wenn das nicht mehr geht, dann muss ich halt weiterziehen.
Aber es ist ja gerade, glaube ich, ein Hauptsymptom des Sozialismus, dieser.
Sagst du demjenigen, der in den Trümmern der Treuhand aufgewachsen ist?
Die auch von einem Kösner geleitet worden ist.
Ja, leider. Wir sind nicht, wer keinen Dachverband hat, nicht.
Hansa Köln, oder?
Ja, wenn ich mich recht entsinne, Hansa. Ja, könnte in Köln Hansa gewesen sein. Ich weiß es gar nicht mehr. Nein, aber.
Alfred Herrhausen.
Ja, du. Ich habe nicht Geschichte studiert, aber wir können uns gerne über Quantenmechanik unterhalten.
Ja, die können wir direkt mal mit der Heisenbergschen Unschärferelation anfangen. Nein, ja, lass uns nochmal direkt ein bisschen drüber sprechen. Du hast ja Physik studiert.
Ja.
Was machst du damit heute?
Relativ wenig. Ich bin ganz ehrlich, ich habe eigentlich gehofft, dass ich irgendwann mal ein Doktor der Physik bin. Da hat mir Corona einen Riesenstrich durch die Rechnung gemacht, wie ich glaube auch sehr, sehr viele andere jungen Aktiven damals, die frisch auf den Arbeitsmarkt gekommen sind. In Deutschland ist es so, dass in den MINT-Fächern größtenteils die Doktorarbeiten fremdfinanziert sein müssen, damit die Professoren ihre Doktoranden nicht ausnutzen können. Ist eine Geschichte von den 68ern, ist eigentlich eine ganz nette Idee. Großes Problem, wenn die Drittmittel gestrichen sind, werden auch die Stellen terminiert.
Mhm.
So, das kannst du dir vorstellen, wir hatten 2 Jahre Corona-Pandemie, die hatten immer wieder dicht gemacht. Das ging nicht ohne was an mir vorbei.
Ja. Boah, das ist ja auch so eine Sache gewesen, was mir richtig leid tat, war damals die Leute, die Masterarbeiten, Doktorarbeiten am CERN schreiben wollten.
Ja.
Und das ist ja am Anfang nicht richtig ins Laufen gekommen. Das ist, glaube ich, ein Jahr später ist das CERN, glaube ich, mit dem Large Hadron Collider ans Netz gegangen, wie es eigentlich sein sollte. Und ganz viele Doktoranden, Masteranden etc.
hingen einfach in der Luft.
Konnten auch nicht fortsetzen, weil nämlich schon für die Folgezeit schon die Verträge gelaufen
Richtig.
Sind und die haben dann einfach Pech gehabt. Und
ja, konnten aber so ist das, so knallhart ist das. Ich habe meine Masterarbeit am BESSI 2 geschrieben. Wir hatten, was hatten wir? Wir hatten 5 Wochen, glaube ich, eingereicht und von diesen 5 Wochen haben wir 3 genehmigt bekommen. Und das heißt, du kannst schön Überstunden schieben.
Ja. Das ist auch keine schöne Grundvoraussetzung,
die du definitiv nicht.
Aber du bist ja auch nicht nur Physiker im Elfenbeinturm, du hast ja auch Hochbau gemacht. Was hast du da gemacht?
Was ich da gemacht habe, ganz einfach.
Du bist ja kein Architekt.
Nee, ich bin kein Architekt, aber ich habe dort als Hopper angefangen. Also für die Leute, die nicht wissen, was ein Hopper ist, das ist derjenige auf der Baustelle, der für alles eingesetzt wird. Kannst dir so vorstellen. Ein guter Freund von mir hat sich selbstständig gemacht, hat Häuser gebaut und der brauchte nach einiger Zeit jemanden vor Ort, den er vertrauen kann, weil es sind ein paar Ungereimtheiten passiert. Ich brauchte Geld, meine Güte, eins führt zum anderen. Ja, da habe ich halt für ihn in meiner Freizeit, wenn kein Studium oder keine Klausuren waren, habe ich einfach für ihn gearbeitet. So, das hieß, ich habe jedes Gewerk kennengelernt. Gemauert, verputzt, Kabel verlegt, Gasleitungen, Brenner getragen, angeschlossen hat es dann natürlich immer der Meister, es war alles schön nach Vorschrift und ich habe die Dokumentation am Ende dafür gemacht. War wunderbar, hat sehr viel Spaß gemacht und es war eine Lehre fürs Leben. Du kannst dir vorstellen, Bau ist knüppelhart, da wird nichts mit Samthandschuhen angefasst, da wird sehr raue Bandagen, aber auch sehr, sehr ehrliche Leute und am Ende des Tages auch sehr liebevolle Leute. Mhm. Kannst dir vorstellen, zum Mittag schreit man sich an, am Nachmittag setzt man sich hin, sagt, hey, war nicht so gemeint, komm, lass ein Bier trinken, dann ist die Welt wieder in Ordnung.
In dem Bereich habe ich auch mal rekrutiert, halt auch vor allem sagen wir mal, mit Sicherheitsaspekten, die auf Baustellen halt eingehalten werden müssen. Und die Jungs, die am Ende dann zum Zug kommen, das ist dann meistens nicht der nette, liebevolle Ingenieursabsolvent, der dann versucht, seinen ersten Schritt zu gehen, sondern das ist ja meistens der rabiate, robuste Typ, der es durchaus auch schafft, den Jungs vom Bau auch Respekt abzuverlangen und die den anschauen und wissen, mit dem können die sich keinen Spaß erlauben.
Natürlich nicht. Aber so ist es in der Tat.
Wie passt das da als Kursstudent zusammen? Das ist ja ein ziemlicher Job, wo man sich ordentlich die Hände schmutzig macht.
Ja, das ist doch aber auch normal. Gott verdammt, nenn mir mal einen Job, wo du dir nicht die Hände schmutzig machst.
Das wäre jetzt ein Job, wo ich am wenigsten einen Kursstudenten vermuten würde. Ne? Also
perfekt. Ich habe auf dem Bau sehr, sehr viele Leute irgendwo gefunden, die halt wirklich mal im Verbindungswesen da waren.
Echt?
Ja.
Erzähl mal.
Ein Haufen Weinheimer.
Echt? Also,
ja, zum Beispiel.
Die als Bauarbeiter dann gearbeitet haben oder eher in der Planung? Oder?
Nee, nicht nur als Bauarbeiter, sondern als ich will es jetzt nicht Gesellschafter nennen, weil das falsche Wort ist, aber zum Beispiel ein Gerüstbauer habe ich herausgefunden, der Weinheimer ist. Und der war auf einer Baustelle, wo ich auch mal mit da war, weil du siehst als Bauarbeiter auf einmal einen Typ mit der typischen Corpo-Kombo. Also Timbis, bunte Hose und ich konnte nicht widerstehen. Ich musste hingehen.
Dann hast du hinter deinem Rücken das Prügelbettbrett hervorgezaubert, die Räffchen und dann noch einen Kasten. Und dann.
Nein, aber ich bin zu ihm hingegangen. Entschuldigen Sie, Sie sind doch hier für den Hochbau zuständig. Ich meine, also, ja, bin der Geschäftsführer. Ich habe mal eine Frage an Sie. Wissen Sie zufällig, was sich auf Tierlunge reimt? Er hat mich nur blöd angeguckt und meinte, hast du was dabei? Hat man sich dann nach getaner Arbeit um 17 Uhr getroffen und schnell ausgetauscht.
Da, wo die eigentliche Politik betrieben wird.
Sehr schön. Natürlich, natürlich.
Ach geil. Und dann hat er erstmal geschluckt, als er dann gehört hat, dass du auch grüner Curry bist.
Ja.
Ja, scheiße.
Ja, wieso scheiße? Meine Güte, die Welt ist klein. Die Welt ist so klein.
Nee, er wird so, dann komme ich heute gar nicht mehr nach Hause.
Nein, war alkoholfrei. Natürlich, weil wir alle Auto gefahren sind. Also von daher, ich weiß, jetzt fragen Sie, jetzt hörten wir gleich, alkoholfrei ist kein wirkliches Bier.
Wir haben hier nur Wasser und Red Bull auf dem Tisch stehen.
Ja, und?
Ein bisschen Kaffee noch.
Ja.
Geil.
Jo. Das war ich mehr oder minder auf dem Bau, bin dann hochgekommen. Und am Ende Baukoordination mit übernommen.
Wie bist du in die Energiepolitik
gerutscht?
Was hast du da gemacht?
Was ich da gemacht habe, Energiepolitik nicht so wirklich. Ich habe ja Dekarbonisierung gemacht beim Fernheitswerk in Neukölln. Und wie ich da hingerutscht bin, relativ simpel, nach mehrfachen Anläufen eine Doktorarbeit für die Physik zu finden, habe ich es dann irgendwann aufgegeben, weil nach Corona kamen dann Leute halt mit einem Einserschnitt. In der Physik ist das da vor der Zeit, war das ein Ritterschlag. Du hast 1, irgendwie etwas. Ja, okay, du kannst dich eigentlich gleich adelig nennen. Du musst ein Superbrain haben dafür.
Aber es gibt ja keine weißen Kurse in Berlin, das ist ja das Problem. Ne?
Ja, aber die Grünen haben sich ja auch aus dem Land alle rekrutiert.
Ursprünglich, oder? Ist das auch noch stark vertragen?
Na, es kommt drauf an, in welchem Laden du unterwegs bist. Es gibt einige, da gibt es ein paar mehr. Es gibt einige, da gibt es ein paar weniger. Bei mir sage ich so.
Aber sind das ja nur so Landjunker.
Oh ja Gott, ja natürlich.
Hat Spaß.
Nein, aber die müssen, die brauchen wir ja auch. Die Landjugend hatten ja auch ihre Aufgaben.
Das war eine Referenz zu Court People, dem Song. Kennst du den noch? Court People?
Nee.
Das sind auch Verbindungsstudenten, die da ja halt verwendet werden. Ja, ja. Und da machen die sich dann immer Landjunker lustig, aber ist ja auch was Schönes. Also ich will mich nicht ums Fenster halten. Also von meinen Wurzeln geht das da auch Richtung Landjunker in Pommern. Ne? Also,
ja, ist ja auch eine hübsche Gegend.
Deswegen.
Ja. Ja, wo waren wir stehen geblieben?
No offense hier.
None taken.
Ja, wegen der Energiepolitik, wie du da reingekommen bist.
Ach so,
was hast du da genau gemacht dann? Also Dekarbonisierung dann?
Du kannst dir eigentlich so vorstellen, Dekarbonisierung ist nichts weiter als die Erneuerung von großteiligen Maschinen, die Verbesserungsmöglichkeiten. Und du machst ganz einfach das, was dir die Regierung mehr oder minder vorschreibt und versuchst dabei noch gut Geld zu verdienen. Kleines Beispiel. Wenn du eine Kohle, jetzt geht das wieder ins Politische. Berlin hat sich zum Beispiel vorgenommen, bis 2045 komplett CO2-neutral zu sein. So, das bedeutet.
Das ist eine ziemlich rot-grüne Regierung, ist, ne?
Nicht nur das hat sich ein Großteil Deutschlands vorgenommen. Ich glaube, Berlin hat sich sogar gesagt, wir wollen als erste Metropolenstadt in Deutschland CO2-neutral sein. Das ist halt so. Wir müssen es bis 2045 schaffen. Die haben sich, glaube ich, auf die Fahne geschrieben, 2040, wenn ich mich recht entsinne. Aber lass mich lügen, da will ich lieber nochmal nachgucken, bevor du mich darauf festnärgerst. Was du da machst, ist einfach zusehen, wie kriegst du neue Technologien an den Markt. Kleines Beispiel, ein Fernheizwerk ist nichts weiter als eine gigantische Heizungsanlage, die halt auf Kaskadeneffekten beruht. Je größer die Maschine, desto effizienter sind sie auch gut heute.
Mhm.
So, was machst du da? Du nutzt, guckst dir an, was hast du vor Ort? Nehmen wir an, du hast einen alten Ölbrenner, ein paar alte, nehmen wir mal Kohleheizwerke, hast ordentlich Platz, was machst du? So, relativ simpel, die Kohlebrenner baust du um zu Biomasse, den Ölbrenner musst du abmontieren durch moderne Kraft-Wärme-Kopplungsmaschinen ersetzen, am besten sogar welche, die sogar wasserstoff-ready sind. So, und dann kannst du hoffentlich, wenn die Infrastruktur 2030 dann steht, in Berlin, jetzt im Fernheizwerk Neukölln, in dem Sinne auch ganz liebe Grüße an die Jungs und Mädels dort, hoffentlich mit CO2-freien Wasserstoff heizen. So, und dann suchst du dir natürlich noch andere Wärmequellen, die du nutzen kannst. Abwasserwärme zum Beispiel, Seewärme oder Gewässerwärme, Erdsonden etc. pp. Du gehst die ganzen Technologien durch und arbeitest eigentlich Konzepte für jegliche Lösungsvorschläge aus. Und wie ich darauf gekommen bin, relativ simpel. Ich habe eine alte Freundin wieder getroffen, die sich für Energierecht interessiert hat und mit mir halt sehr viel darüber sich unterhalten hat. Die meinte so, ich habe da schon relativ guten Einblick, aber ich habe ihr dann auch gesagt, hör mal zu, ich habe mich auch schon auf einige Stellen beworben, die lehnen mich alle ab, weil ich keinen kein Zertifikat habe, dass ich hier irgendwie BWL oder VWL studiert habe. Die meinten so, wir glauben ihnen, dass sie das können, aber wir brauchen halt einen Beweis dafür. Und sie meinte so, ich habe ein perfektes Studium für dich. 2 Jahre, machst ein MBA hinten dran, der ist dann nied- und nagelfest und seitdem funktioniert es auch halbwegs mit dem Job.
Verbindungen stehen heute vor einer neuen Herausforderung. Nachwuchs, Außenwirkung, Identität. All das entscheidet sich längst auch online. Wer sich digital nicht zeigt, wird übersehen. Doch wie präsentiert man Tradition so, dass sie modern wirkt, ohne sich zu verbiegen? Corpo Content Lab gibt genau darauf die Antwort. Mit unseren Workshops, Social Media Keilen und der Content Creation Meisterklasse lernt ihr, eure Verbindung strategisch, authentisch und attraktiv zu zeigen. Für mehr Sichtbarkeit, neue Mitglieder und das gute Gefühl zu wissen, was man tut. Ein moderner und professioneller Auftritt schafft Vertrauen, nach innen wie nach außen, und zeigt, dass eure Verbindung nicht in der Vergangenheit stehen bleibt, sondern Zukunft gestaltet. Wir vom Corpo Content Lab erstellen euch genau diesen Auftritt. Mit einer zeitgemäßen und zielgruppenorientierten Webseite, offiziellen E-Mail-Adressen, stilvollen Semesterprogrammen, Couleurkarten, Imagefilmen und viel mehr, damit jeder erkennt, eure Verbindung lebt und hat Zukunft. Vereinbart jetzt euren Demo-Call. Alle Infos findet ihr in den Shownotes.
Ja, das ist ja der große Witz auch im Recruiting beziehungsweise bei den Bewerbungsgesprächen ist, du bewirbst dich auf eine Stelle, Dann hast du das studiert, du sagst das im Gespräch und dann sagt das Gegenüber von der HR-Abteilung, das kannst du alles vergessen, das brauchst du hier nicht im Alltag. Und dann der gleiche Bewerber, der dann sagt, ich habe nicht studiert, dann sagen sie, oh, sorry, dann du bist nicht qualifiziert dafür.
Du bist qualifiziert genug dafür, meine Güte.
Ja, das ist so. Aber du wohnst ja noch in Berlin weiterhin, ne? Das heißt, du kannst ja mal regelmäßig auf die Hütte bei euch gehen.
Jo.
Wie ist das denn so, wenn du nicht bei Westfalia bist? Wo bist du denn viel anzutreffen? Was sind so deine Lieblingsbünde, wo du mal gerne hingehst?
Oh, also du meinst jetzt bummeltechnisch?
Generell, ja, da wo Freunde sind, wo du oft bist, wo es fast wie ein zweiter Bund ist.
Ach, das gibt's nicht bei mir.
Gibt's nicht?
Ich bin durch und durch Westfale. Ja, ich habe meine Freunde, ja, aber so ein Zweitbund vor Ort oder irgendwo anders, ein Band aufnehmen. Ich hätte da vielleicht ein, zwei Kandidaten gehabt, aber das hat sich dann alles auch irgendwie aufgrund von verschiedenen Lebensplanungen, verschlagen. Ich habe aber ziemlich gute Kontakte aufgrund meines wunderschönen Weinkonsums zu den Berliner Preußen.
Mhm. Die haben einen geilen Instagram-Auftritt.
Die haben einen richtig geilen Instagram-Auftritt, ohne Scheiß. Die haben so eine gute Sache dort mit den Social Medias hingelegt. Die waren ja fast einmal tot gewesen. Dann haben die nochmal richtig Geld in die Hand genommen, so wie ich es mitbekommen habe, und haben dort richtig viel Kraft und Energie reingemacht. Und Herrgott, seitdem geht es denen wieder gut. Und ich sage auch mal so, der Laden macht sich, der rappelt sich, die Leute sind vollkommen in Ordnung. Du kommst dort zum Saufen vorbeigehen, du kannst dort auf ein gemütliches Bier vorbeikommen. Und ja, wie gesagt, mein Lieblingsweinhändler ist Berliner Preuße. So, und da kann ich noch mal so fragen, hier, wie sieht's aus? Hast du eine Empfehlung für mich? Ich brauche einen Wein da und dafür. Und dann sagt er so, okay, komm mal mit, wir gehen hinten ins Lager, ich zeig dir die Spezial, also nicht die Spezialware, aber ich zeig dir das, was gerade eben frisch neu reingekommen ist. Und dann sind da halt wirklich sehr, sehr schöne Tropfen dabei, wo du dir so denkst, okay, gut, hätte ich dort vorne nachgeguckt, ich hätte nicht so ein tolles Erlebnis gehabt.
Sehr schön.
Ja. Und der freut sich auch immer, wenn er mich sieht, weil er kann das halt auch von zu Hause aus seiner Abrechnungs- Software sehen. Heinrich war da, woran? Es gibt auf einmal einen gigantischen Ausschlag nach oben. Ja, weil wenn ich bei ihnen einkaufe, ich kaufe da mindestens 2-3 Kästen immer.
Was ist denn? Ich meine, ich glaube, das interessiert ja auch viele Hörer, jetzt wo wir ja mal einen hier aus dem grünen Kreis haben. Oha. Was ist denn so die geilste Bummelgeschichte, die du durchgezogen hast? Keine Namen nennen, damit es am Ende keinen Ärger gibt. Seid ihr dann durchs Fenster reingegangen? Wurde alles getrümmert?
Das gar nicht mal. Also die geilste Geschichte, es gibt eigentlich mehrere. Eine Geschichte war halt mal wirklich hardcore, weil ein Laden, den haben wir auch dann wirklich offiziell in Krieg erklärt, nach dem Motto, Leute, ihr habt so viel Scheiße gebaut, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die haben sich nämlich unsere Prunksachen geholt.
Das geht ja gar nicht.
Das geht gar nicht. Du fährst keine Prunkfahne an und vor allen Dingen nicht eine von einem Laden, der das Ding aus dem brennenden, wo der Faxe aus dem Zweiten Weltkrieg das Ding aus dem brennenden Lager noch gerettet hat. So. Und da sind wir dann halt wirklich hin zu 25. und haben die Bude 1:1 auseinandergenommen. So nach dem Motto. Dann kam auch der Senior runter und meinte so, wer übernimmt den Schaden? Und meinte so, keine Sorge, es übernimmt unsere Kriegskasse. Aber nur damit ihr es wisst, ihr macht nie wieder so ein Scheiß.
Geil.
Ja. Nee, aber ansonsten auch ganz lustig waren die letzten wirklichen offiziellen Grünbündertreffen. Ich habe 2 davon miterlebt.
Die was, die?
Grünbündertreffen.
Was ist denn Grünbünder?
Stell dir vor, 16 grüne Läden, Gesamtdeutschland, trifft sich auf einem Haus, ein Wochenende.
Also die Fantasie kann jetzt durchgehen und in Wirklichkeit sitzt du dann da, trinkst nur gemütliche, unterhalte dich, schön, dich wieder zu sehen.
Nein, google mal Gießen. Gießen, Grünbünder treffen.
Mhm. Ich habe mit den Teutonen aus Gießen mal zu tun gehabt. Ich bin einmal mit den Bummeln gegangen, das war eine sehr intensive Erlebnis. Also wir waren im gleichen Team, das war das einzig Positive an der ganzen Geschichte.
Und jetzt stell dir vor, dort hast du so ein Team und da spielt jeder gegen jeden.
Gott.
Ja. Gott kann nichts dafür.
Da gibt es doch dieses eine Video mit den ganzen Kochstudenten aus dem Auto rausgefilmt, wo einer dann so rüberfilmt und dann stehen die ganzen Jungs da mit getrümmerten Kästen.
Das kenne ich gar nicht.
Halb nackt, ne?
Kenne ich gar nicht.
Ich gucke mal, ob ich gleich auf dem Computer noch finde.
Alter, das gucken wir uns definitiv an. Nein, das war halt wirklich auch noch so eine Sache. Das ist, jeder gegen jeden, Last Man Standing, das ist Battle Royale.
Aber wann sind die grünen Kurs eigentlich so grün geworden? Also das, was man heute darunter versteht. Weil bei mir war es so ein alter Nachbar von mir, wo ich nicht wusste, dass der Korpo war. Den bin ich mir auf einer Kneipe über den Weg gelaufen. Da habe ich gedacht, wo bist du denn aktiv? Und der so, ja, ich bin, also das war ein grünes Chor. Ich glaube, aus Freiburg war das. Oder?
Oh. Die Haribos, die Hessen-Preußen.
Ja, genau. Ja. Hast du Borussia, ne?
Genau.
Genau. Und dann habe ich gesagt, das kann ich gar nicht bei dir glauben. So, ne? Also ich, ja, wenn ich in meinem Nachbar halt war, ne? Und dann meinte der so, ja, aber ich brauchte keinen Alkohol trinken in den 80ern. Ich habe das auch nicht so vertragen. Wir hatten immer viel Spaß, viel Gemeinschaft. Und dann dachte ich mir, hä? Hat er jetzt irgendwie ein ganz individuelles Erlebnis gehabt?
Nee. Der lügt gar nicht. Das ist wahr. Also dieses, da gab es eine ganz, ganz lange Zeit. Ich muss so sagen, es glaube, hat Mitte der 80er angefangen, dass das so, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, eingerissen ist. Und so wie ich es mitbekommen habe, ja, das waren dann halt Exzesse untereinander, die halt, ich sag mal so, das Platzhirschverhalten darstellen wollten. Der am meisten säufst, ist der steilste, der kann am besten.
Hat sich auch bis heute nicht mehr geändert, oder?
Ja, natürlich nicht. So, und diese große Sache ist, das kannst du machen, wenn du jung bist. Wenn du jung bist, bist du laut, bist du unvernünftig. Aber um irgendwann mal alt und weise zu sein, musst du halt mal jung, dumm und unvernünftig gewesen sein. Mhm. So, weil du kannst nicht singsang von irgendwie was klagen, was du nicht selber durchgezogen hast. Und ich weiß nicht, was ist die durchschnittliche Aktivität bei anderen Läden?
Ja, meinst du die Dauer?
Ja, also wie lange bist du aktiv?
Das kommt ganz drauf. Meinst du jetzt im Studium aktiv? Oder meinst du generell die aktiven Zeit?
Fuchs, Bursch, vielleicht noch so ein Semester Inaktivität hinten dran.
Du bist Vorsitzender oder Schatzmeister in einem Studentenwohnheim und plötzlich fühlt sich alles nur noch nach Finanzamt und Haftung an? Dann brauchst du Profis. Den Verband für Studentenwohnheime in Bonn. Partner von über 150 Studentenwohnheimen in ganz Deutschland seit über 72 Jahren. Rechtssicherheit, automatisierter Spendeneinzug, Musterverträge, Cloudzugriff, Haftungsdach und persönliche Beratung, alles inklusive. Für nur 450 Euro im Jahr plus 3,5% auf die Spendeneinnahmen. Alle Infos in den Shownotes und du hast den Kopf frei fürs Wesentliche.
Also es kommt darauf an, wenn du in Düsseldorf direkt im ersten, zweiten Semester aktiv bist, dann bist du eigentlich dein ganzes Studium über aktiv, also bis hin zum Master, ne? Ja. Und dann bist du raus. Das ist ja, wenn es ein Glücksfall ist, braucht derjenige nur 5 Jahre und sonst gibt es ja auch Fälle, wo es auch durchaus auf meinem Wund so um die 10 Jahre gedauert hat, bis derjenige halt fertig geworden ist mit dem Studium. Aber ich höre oft bei Kösner Kurs so, dass es so ist, dass so 2, 3, 4 Semester so richtige Hardcore-Phase ist und dann ist es...
Dann werden die, genau. So schön wie es dazu.
Dann geht man nach Düsseldorf zum Studieren.
Oder nach Berlin. Ja. Es gibt so viele Korpus, die nicht sich irgendwo in Berlin melden, was eigentlich auch
ein kleines Düsseldorf auch so. Du hast die ganzen anderen Korpus immer direkt gesehen und weil du wusstest, dass sie zum Beispiel nicht bei den Burgunden auf dem Haus waren und sonst wie, dass die sich da rausgezogen haben. Ja. Hast du die immer böse angeguckt, in der Hoffnung, dass die reagieren.
Komm, Mäuschen, lass uns spielen. Dann
lass immer so dieses, ich bin in der Rente. Hier,
ich bin Zivilist, Hilfe, was wollen Sie von mir?
Asta, Hilfe.
Ja. Asta. Ach du, ja, der Asta. Der war auch mal bei uns auf dem Haus. Die haben eine Demo gegen Nazis geführt und wir hatten damals einen afroamerikanischen Bursch, der auch, also Deutsch-Afroamerikaner. Und wir standen da so davor, musst wissen, bei uns im Alternzimmer haben wir so einen Balkon, wir gucken uns da draußen, es ist Sommer, 36 Grad im Schatten, sehen die so und meinen so, hey, mal ganz ehrlich, was machen die da? Keine Ahnung. Sieht aus, als hätten die einen Sonnenstich. Wieso? Die demonstrieren gegen Nazis und die Territorialbuchsen sind auf der anderen Straßenseite und ungefähr 100 Meter weiter die Straße runter. Wir sind keine Nazis. Ja. Wir dann mal.
Ob die das so differenzieren können?
Das ist die große Sache. Das musst du richtig hardcore differenzieren. Also, ich bin ja schon leicht beleidigt, wenn man mich als aus Versehen mit einem Weinheimer in denselben in den Topf tut. Ja. Nein, aber. Wir sind dann mal hingegangen, haben gefragt, was das eigentlich soll und meinten so, ey, Leute, sorry, falsche Laden, falsche Adresse. Wir sind vollkommen unpolitisch. Und das war halt auch sehr lustig. Die meinten so, ja, beweist das doch. Kommt rein, trinkt ein Bier, kühlt euch mal ab. Es ist 13 Uhr. Ich glaube nicht, dass ihr hier gerne irgendwie drin steht. Und dann haben wir die wirklich mal aufs Haus gelassen, haben denen jeweils ein kaltes Bier in die Hand gedrückt, haben denen das hier alles versucht zu erklären. Und dann meinten die so, ja, aber ihr wart doch 1945 mit dabei. Und so, wo waren wir 1945 dabei? Wir waren nicht dabei. Wir wurden gleichgeschaltet. So, und wenn ich mich jetzt ganz genau entsinne, die Gleichschaltung war 1936, 39?
35.
Ne? 35 schon. Mhm. So, aber bis vor dem Krieg ist sie halt noch mit allen möglichen Sachen. Und ich weiß, der Kösner hat sich mit als einer der letzten großen Dachverbände dagegen gestürzt. Und ja, als es hieß dann, dass wir alle gleichgeschalten werden, haben wir uns aufgelöst. Punkt. Wir haben suspendiert, wir haben gesagt, so, bei aller Liebe. Das heißt, unpolitisch. Mhm. Punkt. Jeder nach seiner Fasson. Dementsprechend haben wir das nicht mit uns machen lassen. Also jetzt kommt höchstwahrscheinlich gleich die ganz andere Geschichte. Ihr habt ja so viel Geschichte. Wen kannst du denn da alles so mehr oder minder rauszitieren?
Ja, dann
oder?
Hau mal raus. Wer ist denn so ein bekannter Chorbruder von dir gewesen, der auch in Geschichtsbüchern steht?
In Geschichtsbüchern, ich weiß gar nicht, ob er so wirklich dort drinne steht. Aber wir haben einen Chorbruder gehabt, der war zur Kaiserszeit Kolonialgouverneur.
Ah, okay.
Ja. Ist auch eine ganz lustige Geschichte. Er wurde dort runtergeschickt, wenn ich mich recht entsinne, Deutsch-Süd-West-Afrika. Und ich bin
Wir reden ja nicht von Gustav Nachtigall, oder?
Ich glaube nicht, nein.
Weil der Ur-Urenkel ist bei mir im Bund.
Echt?
Ja.
Das wäre extrem lustig, nein. Aber ich sage auch mal so, ich möchte niemanden verurteilen oder auch niemanden schützen. Ich habe dafür das hohe Geschenk der späten Geburt erfahren. Aber ich gucke mir halt die Leute halt immer historisch an, was die gemacht haben. Und da sage ich halt wirklich so nach dem Motto, hey, der ist dort runtergegangen. Er war kein Held, er war kein Dämon, er war einfach nur ein Mensch seiner Zeit. Und er hat sich halt mit den lokalen Vertretern hingesetzt und besprochen, so Leute, welche Institutionen brauchen wir hier unten? Ich habe hier die und die Zahlen, das und das muss geliefert werden. Das verlangt das Reich, das können wir euch dafür geben. Wie gestalten wir das hier am besten, um wirklich alle Interessen zu wahren? Er wollte für seine Leute, die Siedler wie auch die Einheimischen, dort unten halt das möglichst Beste rausholen mit der Logik und ja, den Sachen, die die Epoche halt vorgab. Heute sagt jemand, ja, Kolonismus war böse. Klar war er böse. Aber bei aller Liebe willst du den Mongolen heutzutage vorwerfen, dass sie halb Europa umgebracht haben? Nein, kannst du nicht. So. Irgendwo muss man auch einen Schlussstrich ziehen. Und ja, deshalb muss man auch sagen, so klar, böse war's, aber es ist langweilig, wenn wir jetzt mal hier auf unsere Weltkarte schauen und wer in Europa hat er denn nicht um 1900 Kolonien? Weißt du es aus dem Kopf?
Irland.
Irland war Teil des British Empires. Ja, ich weiß, wenn das an Irre gleich hört, wir haben Kriege gegen diese Leute geführt. Ja.
Aber die waren noch ab 1919, 20 waren ja unabhängig. Also, nein, das war jetzt nur einfach ein Beispiel. Klar,
19.
Aber,
Jahrhundert.
18. Da würde mir jetzt kaum groß einer einfallen. Ne? Also,
neben der Schweiz, wer noch?
Ja, die Schweiz, genau. Die Ösis hatten, glaube ich, keine Kolonien. Ne?
Richtig, kommt aber darauf an, wen man da in der Geschichtsschreibung fragt, weil es heißt ja Kaiserreich König Ungarn. Und es gibt ein paar Geschichtsschreiber, die sind ein bisschen umstrittener, aber trotzdem noch anerkannt, die sagen, dass Ungarn ein Teil einer Kolonie sehr ähnlich war und dementsprechend halt wie eine Art hier, wie Kanada und den Großbritannien, so eine Art Domain oder
Commonwealth?
Ja, so eine Art Commonwealth halt gezogen wurde, was man halt, wenn man die Definition ein bisschen weiterfasst, auch als Kolonie ansehen kann.
Also man muss ja, wenn man es noch ganz eng nimmt, ist es ja auch so, dass Überseegebiete ja nach wie vor in Frankreich noch existieren. Ja. Und die Engländer haben auch noch vereinzelte Überseegebiete.
Ja.
Ob die Falklandinseln waren.
Die Spanier auch.
Ja, genau. Also das ist also eigentlich gar nicht so ganz abgeschlossen. Es gab eine große Phase 50er, 60ern, wo Unabhängigkeitsbestrebungen drin waren. Aber die Urfrage von dir zu beantworten, also wie gesagt, Österreich, gut, klar, das ist halt so Commonwealth-artig, aber die haben halt keine Überseegebiete. Und ich meine, das Deutsche Reich hatte...
Das Deutsche Reich hatte,
Archipel,
ja, genau,
Kaiser Wilhelm Insel,
Deutsch Südost, Deutsch Südwest,
Qingdao,
Togo, Qingdao. Eine sehr schöne Stadt eigentlich. Habe ich wunderbare Bilder gesehen.
Die haben ja, glaube ich, bis vor 20 Jahren sogar nach dem deutschen Reinheitsgebot das Bier gebraut, aber mittlerweile ist es ja so, dass es
echt
nicht mehr.
Ich dachte, die brauen das immer noch so.
Ja, es ist sehr nah verwandt mit dem, vom Rezept her, aber es ist nicht mehr akribisch nach dem deutschen Reinheitsgebot.
Okay, wieder mal was Neues gelernt. So. Ja, also wie gesagt, wer hatte im 19. Jahrhundert keine Kolonien? Österreich, Ungarn, die Schweiz. Jeder andere hat die Welt mit unter sich aufgeteilt. So. Und deshalb, es ist Geschichte, meine Güte. Wir müssen nur ein was draus lernen und wir versuchen besser draus zu, wir sogar versuchen unsere Lehren zu ziehen und besser zu werden. Dementsprechend. C'est la vie.
Ich glaube, das ist auch ein schönes Schlusswort für heute, oder?
Kann man sehen. Wenn du willst, können wir noch ein bisschen weiterreden. Aber ich glaube, unsere Zuhörer würden das ja bevorzugen, jetzt ein Schlusswort zu ziehen.
Gut. Tom, schön, dass du hier warst.
Danke, dass du mich hattest.
Und ihr da draußen geht mal wieder bummeln. Auf anderen Häusern ist auch schön. Ciao.
Tschüss, ciao, cheerio.